Soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Wachstum? Die Themenwoche zur Degrowth-Konferenz 2014.
In der Theorie klingt das alles immer einfach. Weniger ist mehr. Weniger Autofahren, weniger Fleisch essen, weniger konsumieren. Als ich meinen ökologischen Fußabdruck berechnet habe, ist mir aufgefallen, dass es ganz so einfach leider doch nicht ist. Ich fahre mit dem Fahrrad, habe einen Kräutergarten vor meinem Küchenfenster und in meinem Bad steht ein Deo ohne Aluminium. Den Rechner für meinen ökologischen Fußabdruck beeindruckt das leider überhaupt nicht. 2,81 Erden brauchte ich für mein Leben, sagt die österreichische Internetseite. Bernd Hans Jürgens hat seinen ökologischen Fußabdruck noch nie ausgerechnet. Er ist Leiter der Abteilung Ökonomie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Umweltbewusstsein ist sein Beruf. Einen Rechner braucht er dafür nicht.
Wenn wir selber handeln wollen, können wir dies sehr gut tun, indem wir sehr bewusst uns kundig machen, indem wir die Informationen zusammentragen, wie werden bestimmte Produkte hergestellt, wo kommen die Produkte her, kommen die aus dem regionalen Bereich, sind die sehr weit transportiert worden, wie sieht es aus mit den Vorprodukten, die aus anderen Ländern kommen. Das ist in manchen Bereichen möglich, in einigen Bereichen aber auch sehr schwer. Aber ich würde trotzdem sagen, ein bewusstes Leben des Einzelnen, ein gezieltes Beobachten, sich informieren, kann auch einen Antrieb geben, der diese Märkte verstärkt, der in diese Richtung geht, freilich manchmal um höhere Preise.
Die Weltbevölkerung wird immer größer. Dauerhaftes Wachstum ist keine Lösung. Die Postwachstumsbewegung fordert daher mehr Verzicht. Oder weniger radikal formuliert, die Degrowth-Anhänger versuchen herauszufinden, was der Mensch zum Glücklichsein braucht und was eben nicht. Sie weisen den Vorwurf zurück, dass durch Verzicht automatisch auch Wohlstand und Lebensqualität verloren gehen. Trotzdem, die Ideen des Postwachstums stoßen nicht überall auf offene Ohren. Umweltökonom Bernd Hans Jürgens weiß, wie schwierig es ist, solch eine Idee in die Realität umzusetzen.
Ich hatte mal vor Jahren gehört, da hat mal ein Zukunftsforscher gesagt, die magische Zahl ist 1:9:90, also ein Mensch treibt die Innovationen voran, 9 sind bereit zu folgen und alternative Lebenswege zu gehen und 90 tun das Gleiche wie bisher. Neue Lebensstile oder alternative Lebensstile sind oft eine Sache von Minderheiten, aber man muss auch sehen, dass wenn wir mal unsere deutsche Gesellschaft betrachten, Leute zunehmend auf Umweltaspekte und auf gesunde Ernährung oder auf das Nutzen von Kreislaufwirtschaft und so weiter abstellen.
Von der Theorie zurück zu meiner eigenen Praxis. Auch der Test für den ökologischen Fußabdruck will wissen, was ich für die Umwelt tue. Leider kenne ich weder die Energiekennzahl für meine Wohnung, noch kaufe ich regelmäßig Bio. Schon nach der dritten Frage habe ich ein schlechtes Gewissen. Dass ich ungefähr einmal die Woche Fleisch esse, habe ich noch gar nicht angegeben, als da schon vorwurfsvoll steht, das erfordert in der Produktion mehr Energie, mehr Rohstoffe, Wasser und Fläche als pflanzliche Produkte. Aber müssen wir jetzt alle vegan leben? Bernd Hans Jürgens hat seine Entscheidung dazu getroffen.
Ich bin selbst kein Vegetarier, ich bin auch nicht so erzogen worden, aber mir ist klar geworden, wie stark der ökologische Fußabdruck des Fleischkonsums ist. Wir wissen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch in Deutschland bei etwa 50 Kilogramm pro Jahr besteht. Und hier würde eine Reduzierung des Fleischkonsums ganz erhebliche positive Umweltwirkungen nach sich ziehen.
Steffen Lange vom Konzeptwerk Neue Ökonomie findet, bestimmte Entscheidungen der Umwelt zuliebe sollten den Menschen abgenommen werden. Er sagt, dass es ungerecht sei, dass der eine Teil der Menschheit ohne Rücksicht auf klimatische Konsequenzen vor sich hin lebe und der andere Teil die Folgen ertragen müsse. Deshalb plädiert der Mitorganisator der Degrowth-Konferenz in Leipzig dafür, die Menschen durch Vorschriften umweltbewusster zu machen.
Aus dieser Perspektive finde ich es absolut unproblematisch, darüber zu sprechen, Flüge so teuer zu machen, dass man die nur noch wahrnimmt, wenn es wirklich sehr, sehr wichtig ist, irgendwo hinzufliegen. Und ähnliche Argumentationsmuster kann man für den Konsum von Fleisch und für andere Produktion und Konsum anführen.
Wie radikal Postwachstum in Klimafragen umgesetzt werden soll, darüber scheiden sich in der Degrowth-Bewegung die Geister. Auch ich bin unschlüssig. Beim Test zu meinem ökologischen Fußabdruck stolpere ich über die Frage nach dem Papierverbrauch und falle durch, weil ich eine Tageszeitung abonniert habe. Muss ich sie jetzt abbestellen und stattdessen die Online-Version lesen? Ich verbringe schon so genug Zeit mit dem Handy. Umweltökonom Bernd Hans Jürgens findet, dass nicht zu sehr in die Freiheitsrechte der Menschen eingegriffen werden darf. Er selbst achtet zum Beispiel auf seinen Fleischkonsum, fährt aber Auto. Aus freier Entscheidung, nicht wegen irgendwelcher Vorschriften.
Wir müssen schon dafür sorgen, dass letztlich diese Tendenzen umgekehrt werden, dass die Ressourcenverbräuche reduziert werden, dass Konsumgewohnheiten verändert werden. Die Frage ist nur, inwieweit wir das radikal vorschreiben oder Verbote aussprechen. Und da schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits sehe ich die Umweltbelastungen, die mit gegenwärtigen Konsummustern und Verhaltensmustern verbunden sind. Andererseits sehe ich eine freiheitliche Gesellschaft, in der auch das Ausleben von individuellen Interessen einen Wert hat, der nicht ohne weiteres unterbunden werden sollte.
Für Umwelt und Klima meint der Begriff Postwachstum im echten Leben vor allem ein Umdenken. Sich zum Beispiel einfach mal zu fragen, ob die Ostsee nicht genauso schön ist wie Teneriffa und ob ich die Strecke zum Supermarkt nicht genauso gut mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto fahren kann.
Die Themenwoche zur Degrowth-Konferenz 2014.